Ich finde Advent und Weihnachten zwar total toll, aber ich habe ein Problem mit Weihnachten, weil das kommt für mich immer total plötzlich. Ich weiß nicht, woran das liegt. Irgendwie, ich bin auch völlig mit der realen Welt beschäftigt und auf einmal, peng, habe ich die erste Einladung für eine Weihnachtsfeier im Postkasten und merke, es ist Ende November oder so. Oder man kriegt sie auch schon vorher. Das liegt aber ein bisschen daran, dass ich geschlagen bin mit einer selektiven Blindheit. Die ganzen Einkaufsläden machen sich ja schon wirklich Mühe. Die geben sich wirklich, wirklich Mühe, dass es wirklich der letzte Idiot blickt, dass Ende September es geht auf Weihnachten zu. Ja, Dominosteine, Spekulatius, was weiß ich, Lichterkerzen, schlag mich tot. Ja, aber ich laufe so durch den Einkaufsladen und ich bin froh, wenn ich die Produkte sehe, die auf meinem Zettel stehen. Also wer mich irgendwie mal beim Kaufland getroffen hat und ich habe nicht gegrüßt, nicht wundern, was ist denn das für ein unfreundlicher Jugendleiter, ich habe euch nicht gesehen, ich bin geschlagen mit selektiver Blindheit. So war es mir nicht möglich, trotz der eindeutigen Hinweise wahrzunehmen, dass Weihnachten schon so nah vor der Tür steht. Das sind natürlich alles nur faule Ausreden, ein Stück weit stimmt es allerdings leider trotzdem. Und weil das so ist, weil ich in meinem Denken und Tun so häufig nur das sehe, was mir gerade ganz, ganz konkret vor Augen ist und dann auch nur das, worauf ich mich gerade konzentriere, fällt mir das mit Advent total schwer. Worum geht's denn eigentlich im Advent? Und dazu möchte ich euch eine Adventsgeschichte vorlesen. Die ist knapp 2000 Jahre alt, beziehungsweise da hat sie sich ereignet. Und ich lese euch einfach mal aus dem Matthäus-Evangelium aus dem 21. Kapitel vor. Zur Vorgeschichte, Jesus ist seit circa 3 Jahren mit seinen Homies unterwegs und jetzt hat viel Gutes getan, hat Wunder getan, hat gepredigt und die Leute fanden das alles ziemlich gut, was er gemacht hat, die meisten. Und jetzt ist er auf dem Weg nach Jerusalem und da steht, als sie nun in die Nähe von Jerusalem kamen, nach Bethphage an den Ölberg, sandte Jesus 2 Jünger voraus und sprach zu ihnen, geht hin in das Dorf, das vor euch liegt, und sogleich werdet ihr eine Eselin angebunden finden und ein Füllen bei ihr. Bindet sie los und führt sie zu mir. Und wenn euch jemand etwas sagen wird, so sprecht, der Herr bedarf ihrer. Sogleich wird er sie euch überlassen. Das geschah aber, auf das erfüllt würde, was gesagt ist durch den Propheten, der da spricht, sagt der Tochter Zion, siehe, dein König kommt zu dir sanftmütig und reitet auf einem Esel. Und auf einem Füllen, dem Jungen eines Lasttiers. Die Jünger gingen hin und taten, wie ihnen Jesus befohlen hatte, und brachten die Eselin und das Füllen und legten ihre Kleider darauf, und er setzte sich darauf. Aber eine sehr große Menge breitete ihre Kleider auf den Weg, andere hieben Zweige von den Bäumen und streuten sie auf den Weg. Das Volk aber, das ihm voranging und nachfolgte, schrie und sprach, Hosianna, dem Sohn Davids, gelobt sei der, der kommt in dem Namen des Herrn, Hosianna in der Höhe. Und als er in Jerusalem einzog, erregte sich die ganze Stadt und sprach, wer ist der? Das Volk aber sprach, das ist der Prophet Jesus aus Nazareth in Galiläa. Was soll das denn jetzt für eine Adventsgeschichte sein? Überhaupt gar keine Tannenbäume, nur Palmzweige, überhaupt kein gemütliches Beisammensein wie bei einem Wohnzimmerkonzert im Kreise der Familie, sondern ein Wanderprediger, wahrscheinlich verschwitzt und nicht geduscht mit seinen Freunden. Keine Sterne, keine Kerzen, nicht mal Maria, Josef oder ein Engel. Nicht mal ein Engel, also bitte, eine Adventsgeschichte ohne Engel. Einzig und allein dieser Jesus und noch nicht mal der als kleines Baby, so wie wir es kennen, sondern als erwachsener Mann. Advent ist doch eigentlich so die Zeit, in der wir auf Weihnachten warten, oder? Warum also diese Geschichte, die nicht mal im Entferntesten was mit Weihnachten zu tun hat und dazu noch irgendwie auch ziemlich langweilig ist? Ein Mann auf einem Esel, Menschen, die sich freuen, Einzug in Jerusalem, fertig. Nicht unbedingt der Stoff, aus dem so die großen Romane geschrieben sind. Und ich muss mich bei euch entschuldigen, es ist eigentlich auch gar keine Adventsgeschichte. Das ist bestenfalls ein Ausschnitt aus einer Geschichte. Das ist so eine Momentaufnahme. Und in dieser Momentaufnahme sehen wir, wie Menschen total begeistert sind von Jesus. Warum eigentlich? Ich meine, ja, Jesus hatte viel Gutes getan und gesagt, Das würden wahrscheinlich auch heute noch so die Leute sagen, wenn sie gefragt werden, wer war Jesus? Ja, war ein guter Mann, hat einiges Gutes getan, hat auch einiges Gutes gesagt, ja. Und das mit Nächstenliebe ist auch eine super Sache, passt alles. Aber für die Menschen damals und ich glaube auch für uns heute reicht dieses Bild von Jesus eigentlich nicht für viel mehr, als dass man so mal es ausprobiert, zu ihm zu kommen, wenn man was von ihm will. So nach dem Motto, naja, kann man ja mal versuchen, hat ja bei einigen irgendwie ein bisschen geholfen, dass das was war. Aber dieses Bild von Jesus als, ja, ist ein guter Mann, schon nicht schlecht, ja, der führt ja nicht gleich dazu, dass Leute so anfangen zu jubeln wie im Stadion. Auch in keiner Geschichte vorher wird Jesus so begeistert empfangen wie hier. Ein Empfang wie für einen König. Ein König auf einem Esel. Wo gibt's denn sowas? Das ist ungefähr so, wie wenn Angela Merkel hier mit dem Trabi vorbeikommt. Und ich glaube, dass die Leute damals noch was anderes in Jesus gesehen haben. Und das ist das, was mir ziemlich imponiert. Diese Menschen haben nämlich sehnsüchtig auf etwas gewartet. Dem Volk Israel war gesagt worden, dass Gott einen Retter schicken würde, der das Volk Israel befreien würde. Und deshalb spricht der Text auch von einer Stelle, die man im Alten Testament nachlesen kann. Da spricht nämlich der Prophet Zacharja: Du Tochter Zion, freue dich sehr und du Tochter Jerusalem, jauchze, siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, arm und reitet auf einem Esel, auf einem Füllen der Eselinnen. Wichtig ist zu wissen, dass direkt vor dieser Passage in Zacharja davon spricht, dass Gott selbst alle Völker um Israel herum, die dem Volk das Leben zur Hölle gemacht haben, besiegen würde. Und dann kommt dieser Vers mit dem König auf dem Esel. Und daran haben sich die Leute erinnert. Vieles andere, was Gott über diesen Retter angekündigt hatte, hatte Jesus bereits erfüllt. Das war eingetroffen. Er war in Bethlehem geboren worden. Er hat Hoffnung für die Armen und für die Blinden gebracht. Und er hat die Blinden geheilt, die Blinden sehend gemacht. Und so langsam hatte das Volk die Hoffnung, dass Jesus doch mehr als einfach nur ein guter Mensch sein könnte. Und sie haben angefangen zu überlegen, was wäre, wenn dieser Jesus dieser Retter ist. Vielleicht haben sie sich ein bisschen gewundert, warum diese Verheißung so komisch ist, so mit diesem, warum ein König, der als arm bezeichnet wird, warum die ganze Sache mit dem Esel, warum so unscheinbar. Aber sie haben sich nichts weiter dabei gedacht. Das waren nun mal die Zeichen, Mann auf Esel könnte der König sein. Und das finde ich total beeindruckend. Wenn ich so mein Adventsverhalten betrachte, die Leute hatten offene Augen. Nicht nur so, sondern die hatten offene Augen für das, was um sie herum passiert. Die waren nicht, ihr Blick war nicht davon geprägt von To-Do-Listen und von das muss ich noch erledigen und das muss ich noch einkaufen, sondern ihr Blick war geprägt von einer sehnsüchtigen Erwartung, dass Gott eingreift in ihrer Zeit. Und von außen betrachtet muss das ganz schön albern ausgesehen haben. Keine Ahnung, wie viele Leute sonst täglich nach Jerusalem auf einem Esel reiten. Aber ich glaube, dass Jesus an dem Tag nicht der Einzige war. Aber der wird plötzlich gefeiert wie so ein König. Was müssen die Römer gedacht haben, ja? Ui, toll, er kann auf einem Esel reiten. Super Qualität hier, das haben wir noch nie gesehen. Und trotzdem, obwohl das irgendwie so eine alberne Szene ist, ist das den Leuten zu dem Zeitpunkt völlig egal. Sie haben sich nicht darum gekümmert, wie das von außen aussehen könnte, ob sie für verrückt gehalten werden. Sie haben auch nicht versucht, Jesus davon zu überzeugen, dass ein Pferd doch ein bisschen cooler wäre oder eine Kutsche oder sowas. Oder mindestens mal so ein paar Herolde oder so, ein bisschen mehr Musik. Und ich glaube, mit diesem Gedanken von Advent tun wir uns manchmal schwer, dass das ganz klein sein kann. Wir sind hier in einer Gemeinde, die sehr viel Wert darauf legt, wie etwas aussieht. Gestern haben wir nicht nur Adventsjugendgottesdienst gefeiert, wir haben auch noch die Kirche dekoriert. Danke auch nochmal hier an alle Helfer dabei, das ist toll. Uns ist es wichtig, was die Leute so denken und dass sie sich wohlfühlen. Wir bemühen uns um gute Musik, wir wollen auch die Gottesdienste so gestalten, dass sich Leute bei uns wohlfühlen. Gerade Leute, die mit Glauben und Kirche eigentlich vielleicht nichts so anfangen können. Und auch zwischenmenschlich wollen wir eine Gemeinde sein, in der sich Menschen wohlfühlen. Das gelingt uns mal besser, mal schlechter. Aber es kann sein, dass wir manchmal oder vielleicht zumindest in Tendenzen so damit beschäftigt sind, den Menschen zu zeigen, hey, wir sind eigentlich ganz cool, wir sind eigentlich ganz normal, dass uns dann plötzlich so eine paranormale Botschaft wie Gott wird Mensch und dieser Mensch, Jesus, stirbt, steht wieder auf und rettet uns. Das ist ja auch eine große Sache, ja, wie zum Beispiel in Johannes 3, Vers 16. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Ewige Leben. Und so eine Botschaft passt dann vielleicht gar nicht so gerade in unser Bestreben, den anderen zu zeigen, dass wir ganz normal sind. Weil das ist nicht normal. Das ist nicht natürlich, das ist übernatürlich. Bitte versteht mich nicht falsch. Diese Botschaft ist ja auch einfach krass. Und sie mit plumpen Worten durch so eine Predigt zu peitschen, ist meistens eher so ein Indiz dafür, dass man eigentlich noch gar nicht richtig verstanden hat, was diese Botschaft ist. Und es geht mir auch nicht hier um die Ausführung von Gottesdiensten. Mir geht es aber darum, dass da, wo wir diese Botschaft verstehen, wer Jesus wirklich ist, diese Begeisterung über ihn sich eigentlich erstmal gar nicht zügeln lassen dürfte. So wie damals. Die waren begeistert. Obwohl Jesus jetzt noch nicht das gemacht hat, was sie sich erhofft hatten. Sie waren einfach begeistert davon, dass Dinge passieren, die sie gesehen haben und die sie mit dem, was sie früher gehört haben, in Verbindung gebracht haben. Und die waren begeistert davon. Und sie haben sich erstmal überhaupt nichts darum geschert, was die anderen darüber denken können, wie das wirken könnte. Und ich wünsche mir, dass diese Begeisterung, diese auch so ein bisschen, an manchen Stellen ein bisschen rücksichtslose Begeisterung, dass die sich noch ein bisschen mehr in unseren Gottesdiensten widerspiegelt. Paulus formuliert es in seinem Brief an die Römer so, denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, die selig macht alle, die glauben. Die Juden zuerst und ebenso die Griechen und ich möchte noch ergänzen, auch die Deutschen. Über diesem Gottesdienst steht der Titel, worauf wir wirklich warten. Und Johannes hat schon gesagt, ja, dieses wirklich ist so ein bisschen so Clickbait auf YouTube, ja, worauf wir wirklich warten. 10 Fakten, die ihr noch nicht kanntet über Jesus oder Advent, wie er wirklich sein sollte, ja. Klingt so ein bisschen besserwisserisch. Ich habe es eigentlich nur deswegen gemacht, weil ich Alliterationen so cool finde. Worauf wir wirklich warten, viermal W ist voll gut, ne? Man hätte allerdings auch das Wir betonen können, ja, worauf wir wirklich warten. Ist jetzt wahrscheinlich nicht viel besser gemacht. Aber ich habe vorhin gesagt, dass diese Geschichte vom Einzug nach Jerusalem nur so eine Momentaufnahme einer Geschichte ist. Und diese Geschichte, die sich jetzt quasi unmittelbar an diesen Moment anschließt, ist, wie das Volk innerhalb von einer Woche so sehr enttäuscht und verärgert über Jesus ist, dass sie seine Kreuzigung fordern. Aufgestachelt von denen Jesus schon lange ein Dorn im Auge war. Aber von Seiten des Volkes aus war das so, sie hatten geglaubt, dass jetzt mit einem Schlag all das wahr wird, was über den Retter vorausgesagt war, das, wonach sie sich so gesehnt haben. Dass alle Feinde ringsum versiegt werden und dass Israel wieder zu der Stärke gelangt, die es unter König David hatte. Und dass alle Völker im Frieden miteinander leben und vieles, vieles mehr. Aber stattdessen räumt Jesus erstmal im Tempel auf. Kommt direkt danach. Das, was den Juden das Heiligste in ihrem ganzen Leben war, bringt Jesus in dem Moment erstmal komplett durcheinander. Und das gehört jetzt nicht mehr zum Predigtext, aber ich glaube, es ist total wichtig, um diese Bedeutung von dieser Geschichte zu verstehen. Ich finde das nämlich schon interessant, Wenn Jesus anfängt, in unserem Leben aufzuräumen, empfinden wir das sehr häufig als Durcheinanderbringen. Wir haben gedacht, dass mit Jesus unser Leben einfacher wird. Und dann macht er erstmal sowas. Und dann stellen wir fest, Jesus setzt an ganz anderen Stellen an, als wir uns das vorstellen würden. Er fängt zuallererst an, das in unserem Leben zu ordnen, was uns heilig ist. Will plötzlich unsere Prioritäten neu setzen und an unserem Charakter arbeiten. Und das passt uns häufig nicht. Ich habe es leider schon oft erlebt, dass Menschen, die irgendwann mal völlig begeistert von Jesus waren, dort wieder aufgehört haben, wo es ums Eingemachte ging. Wo sich Jesus in Beziehungen einschalten wollte. Wo er bei großen Entscheidungen in unserem Leben ganz andere Vorstellungen hatte. Und diese Vorstellungen klingen alle so ein bisschen wie Matthäus 6, Vers 33. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. Ich glaube, genau das ist eigentlich dieser Kerngedanke von Advent. Advent heißt Ankunft. Und die Frage ist, worauf wir da warten. Auf welche Ankunft warten wir denn da? Wir warten im Advent doch nicht darauf, dass Weihnachten kommt. Ich kann euch versichern, wenn Jesus nicht jetzt in den nächsten Wochen wiederkommt, wird der 24. kommen und wir werden es Weihnachten nennen. Wir werden dann nicht überrascht sein, oh, schau an, Jesus ist geboren vor 2000 Jahren. Das wird uns nicht überraschen, darauf müssen wir nicht warten, es ist passiert. Das ist Vergangenheit. Sind wir Christen Menschen, die in der Vergangenheit leben? Die Leute damals haben nicht in der Vergangenheit gelebt. Die haben etwas aus der Vergangenheit verstanden, den Sacharja-Text, und haben gesagt, das muss er sein. Dann waren sie enttäuscht natürlich, als Jesus woanders angefangen hat. Aber wir leben genauso wenig in der Vergangenheit, sind rückständig oder so. Nein, wir sind wahrscheinlich viel zu fortschrittlich, wenn wir das verstehen. Wir feiern Advent nicht wegen Weihnachten. Ich glaube sogar eher, wir feiern Weihnachten wegen Advent. Weil uns Weihnachten zeigt und nochmal vor Augen führt, dass Jesus tatsächlich geboren worden ist, dass schon so vieles von diesen Verheißungen, die Gott gegeben hat, dass sie sich erfüllt haben in ihm. Und wir warten darauf, dass auch noch der Rest wahr wird. Und das dauert jetzt schon eine Weile. Und tatsächlich schmerzt mich das, dass das so lange dauert, weil irgendwann, wenn man sagt, ja, kommt gleich, dauert noch ein bisschen. Ja, wie lange noch? Ja, es dauert noch ein bisschen. Irgendwann fühlt man sich selbst so ein bisschen unglaubwürdig. Und ich habe den Eindruck, wir glauben auch so, Jesus, Gott hätte vielleicht ein Problem damit, irgendwie das jetzt wirklich auch in die Tat umzusetzen, was er angekündigt hat, ja. Ich meine, jetzt arbeitet er da an seiner neuen Welt, die soll kommen, ja, und wird nicht fertig. Ja, so ein bisschen Flughafen-BER-Probleme. Ich meine, wir würden das verstehen, ja. Dass die Sache ist nur, ich glaube, dass es tatsächlich ein Problem gibt, aber die liegt nicht am Konstrukteur, sondern an den Leuten, für die das eigentlich gedacht ist. Nämlich an uns. Ich glaube, es ist viel weniger, es geht jetzt in diesem Adventsgedanken viel weniger darum, dass wir darauf warten, dass Gottes Reich kommt, sondern eigentlich momentan empfinde ich es eher so, dass Gott darauf wartet, dass wir uns danach ausstrecken, dass er wirklich kommt. Und das bedeutet, dass wir genau das zulassen, dass Jesus in unser Leben hineinkommt, uns verändert und uns als Botschafter von seinem Reich hier darauf vorbereitet, weil Gott hat hier noch was vor mit den Menschen, die ihn noch nicht kennen. Er wartet darauf, dass wir aktiv werden. Dass wir es zulassen, dass er uns arbeitet, dass er uns dazu gebrauchen kann, andere einzuladen. Und ich frage mich, ob wir das im Advent so auf dem Schirm haben. Es geht nicht um Weihnachten, sondern darum, dass wir wirklich aus dem Bewusstsein leben, dass Jesus wiederkommt. Und vielleicht, wie kann man das mitnehmen? Das ist so ein großer Gedanke, ja. Vielleicht ist es schon mal ein Anfang, wenn wir auf unseren Terminkalender oder auf unsere To-Do-Listen, auf unsere Einkaufszettel oder was auch immer oben drüber schreiben, er kommt wieder. Dann haben wir es wenigstens, wenn wir schon in unserem adventlichen Tunnelblick sind oder wenn ich in meinem adventlichen Tunnelblick bin, Haben wir es schon mal auf dem Zettel? Sind immer wieder daran erinnert, er kommt wieder. Und was macht das mit mir? Ich glaube, das ist eine ganz, ganz grundsätzliche Haltung. Nicht zuletzt deswegen endet die Bibel mit folgenden Versen. Ich lese jetzt mal ein paar Auszüge aus Offenbarung 22. Siehe, ich komme bald, sagt Jesus. Selig ist, der die Worte der Weissagung in diesem Buch bewahrt. Ich bin das A und das O, der Erste und der Letzte, der Anfang und das Ende. Und der Geist und die Braut ist hier ein Bild für die Gemeinde, sprechen, komm. Und wer es hört, der spreche, komm. Und wen dürstet, der komme. Wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Es spricht, der dies bezeugt, ja, ich komme bald. Amen. Komm, Herr Jesus, sagt Johannes an der Stelle. Und er schließt mit, die Gnade des Herrn Jesus sei mit allen. Und das ist der Tenor, auf den Gott uns einstimmen will. Nicht nur im Advent, nicht nur an Weihnachten, sondern alle Tage, bis er wiederkommt. Weil es das ist, worauf wir wirklich warten. Amen.